Mehrwert Insights. Smalltalk for Big Business.
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat lade ich spannende Unternehmerpersönlichkeiten zu mir an meinen heimischen Küchentisch ein. Bei Kaffee, Tee und Hamburger Gebäck plaudern wir über das Kurvendiagramm des Unternehmerlebens mit all seinen Auf und Abs, mit kleinen Anekdoten und großen Erkenntnissen. Hallo, hier ist Günther Räubke heute bei mir zu Gast und er kommt von der Firma DEKO, ist dort Geschäftsführer. DEKO GmbH aus Hamburg und der Slogan von denen heißt, Günther?
Leichter essen, besser leben.
Ja, so ist es doch viel leichter. Genau, Günther, toll, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir so ein bisschen plaudern zu dürfen heute. Wir würden ganz gerne mal mit dir darüber sprechen, was zum Beispiel du als Geschäftsführer für Auf und Abs erlebt hast. Du bist ja jetzt schon etwas länger Geschäftsführer von DEKO und hast natürlich aber auch sonst einen längeren Werdegang schon hinter dir. Von Interim Manager und anderen auch davor vertriebsleitende Positionen. Aber bis du da irgendwann mal hingekommen bist, gab es doch sicherlich in deinem Leben mal, als du mal ganz klein warst, da hast du doch bestimmt mal einen Traumberuf gehabt, oder?
Ja. Ich wollte immer Außenhandelskaufmann werden.
Als kleines Kind schon?
Ja.
Da wusstest du schon, dass du Kaufmann werden willst. Ja. Das ist ja doll.
Ja, ich fand das so toll, weil ich kannte immer Leute, die damals viel mit Schiffen und Flugzeugen unterwegs waren. Und das fand ich immer genial. Und habe gesagt, sowas musst du auch mal machen.
Und dann wolltest du auch mit Schiffen und Flugzeugen unterwegs sein oder was verkaufen oder mit vielen Menschen reden? Oder wie hast du dir das so vorgestellt?
Gar nicht.
Okay, Hauptsache die Ware von A nach B bewegen.
Du, ich weiß das. Ich wollte einfach, also Kaufmann fand ich immer gut.
Ja.
Habe auch entsprechende Ausbildung gemacht, habe auch eine Außenhandelskaufmannlehre gemacht.
Ja.
Und war dann eigentlich gar nicht mehr so scharf aufs Reisen. Weil ich wurde damals immer, hatte ich immer Reisefieber und wurde reisekrank.
Oh.
Fand das dann nicht so witzig.
Nee.
Und war da eigentlich viel in Deutschland unterwegs, bei Lieferanten und ein bisschen in Europa, aber mehr eigentlich auch nicht. Und dann habe ich studiert.
Alles neben deinem Beruf noch?
Abends.
Ja,
genau.
Wahnsinn. Alles doppelt und dreifach.
Genau.
Das ist ja auch nicht mal ebenso ohne. Kann ich auch ein Lied von singen.
Naja, wenn du da erstmal drin bist, dann merkst du das irgendwann nicht mehr. Und
ja, der Vorteil ist beim Studium neben der Arbeit, dass man eigentlich das berufsbezogen gleich auch oft anwenden kann, ne?
Genau.
Währenddessen.
Genau.
Und man kriegt irgendwie ein tolles Gefühl dafür, also wenn man jetzt nicht was Artfremdes studiert, sondern was Artverwandtes studiert, wie sich das so alles in der Realität dann auch gleich umsetzt. Jedenfalls sind mir das so gegangen. War das bei dir auch so?
Ja, es ist genau so, weil das war das auch leicht, weil du immer gemerkt hast, das, was du da jetzt gerade lernst, das brauchst du auch irgendwie im Job.
Mhm.
Und ich habe dann irgendwie auch ganz viele Sachen dann da auch anwenden können, sofort immer. Ne? Insofern.
Würdest du es jedem wieder so empfehlen, das so zu machen?
Ja.
Ich ehrlich gesagt auch. Ich habe ja erst auch eine Ausbildung gemacht, habe jahrelang in dem Beruf gearbeitet als Fotografin. Mein Traumberuf habe ich ja erst später dann studiert, neben der Arbeit dann. Aber du bist dann, ich sag mal, ich glaube seit 11 Jahren ungefähr bist du ja Interimsmanager. Ist das so richtig?
Woher weißt du das alles?
Ja, da kann man so ein bisschen was googeln manchmal. Und ich glaube seit knapp 5 Jahren bist du Interims Geschäftsführer.
Genau.
Weil jetzt holt man ja so einen Interimsmanager, den holt man ja nun nicht einfach mal eben so. Also da gibt's ja irgendwie einen Grund dafür. Und hat man dich ja gleich zu DEKO quasi, ich sag mal, geholt. Ja, erzähl doch mal was dazu.
Naja, DEKO hat eine bewegte Geschichte. Die sind ja schon 35 Jahre am Markt.
Das ist verdammt lange.
Das ist eine verdammt lange Zeit. Und die haben dann aber auch das Schicksal erlitten, was halt viele mittelständische Unternehmen erleiden, die so lange am Markt sind. Mhm. Das kann man sich eben so vorstellen, die Erfolgskurve steigt und steigt und steigt. Und irgendwann erlebt dann so ein Unternehmen irgendwie so den Zenit, überschreitet den, mhm. dann flacht die so plateaumäßig ab, hält sich eine Zeit und dann irgendwann geht's richtig bergab. Ja. Und das haben halt die beiden Damen, die dieses Unternehmen mal gegründet haben, eben leider auch erlebt. Das heißt, die eine hat es gar nicht mehr erlebt, die ist schon vor 7 Jahren dann verstorben. Ja. Und das war eben auch der Motor dieses Unternehmens. Die andere hat sich immer nur um die Produktentwicklung gekümmert. Und ihre Freundin, die hat dieses Unternehmen eigentlich nach draußen getragen. Die kannte den ganzen NDR, die kannte alle Schauspieler hier in Hamburg an den Hamburger Bühnen und hat darüber, hatte zur Presse Kontakt und hat darüber einfach das Unternehmen bekannt gemacht.
Ja, verstehe, okay.
So, und dann ist die gestorben.
Dann fehlte das Gesicht nach außen,
dann der Kontakt. Dann fehlte ein bisschen das Gesicht, obwohl ja. da auch im Hintergrund schon vieles nicht mehr richtig war.
Ja, ja. Ja gut, nach 20, 30 Jahren irgendwie ist es sowieso schwierig, ne? Also da muss man das Gesicht ja immer mal überprüfen.
Naja, wenn du dann den Anschluss verlierst, ne? Ich meine, die gute Dame war auch schon über 70.
Okay.
Was ja kein Problem ist. Aber die hat die Zeichen der Zeit nicht mehr erkannt. Die hat in ihrer alten Welt gelebt und die andere sowieso auch. Und die haben einfach nicht gemerkt, dass es inzwischen sich im Online-Geschäft eine ganze Menge entwickelt hat, was denen eigentlich hätte helfen müssen.
Das heißt also, dann bist du ins Diäko-Leben gekommen und hast dich sozusagen eingearbeitet. Da war natürlich eine Riesenpalette von Tiefkühlprodukten zum Abnehmen, waren ja schon bereit von den beiden Damen. Alles war vorbereitet sozusagen. Also die Produktpalette, die stand, die Forschungsergebnisse standen. Alles war soweit entwickelt, aber waren am Markt nicht mehr, sagen wir mal, platziert genügend.
Ja, genau. Und so bin ich da überhaupt hingekommen. Und da ich ja so eine lange Vorgeschichte habe, da ich ja schon etliche Geschäftsführungen auch früher gemacht habe, da ich ja schon Unternehmen saniert habe, Auslandstochtergesellschaften wieder auf den Pfad gebracht habe, das wussten meine Kollegen natürlich alles. Ja. Und einer dieser Kollegen war halt mit einer Gesellschafterin befreundet. Und die hat ihm immer die Ohren voll gejault und hat gesagt, Mensch, das läuft so schlecht und wir kommen mit der Geschäftsführerin nicht klar, die da jetzt ist. Und kennst du nicht irgendjemanden, der uns helfen kann? Ja, und dann kam er zu mir und sagte, du kannst das doch oder kennst du einen, der das auch kann?
Übrigens, kennst du da einen, ja.
Ja, genau. Ja, und dann kamen die beiden Damen, das waren die Erbinnen von der verstorbenen Gesellschafterin, kamen dann eines Tages zu mir, haben mir ihr Leid geklagt und ich habe denen 1000 Tipps gegeben, was sie machen sollten. Und dann kam natürlich die Frage, ja, wollen Sie das nicht machen? Ich sag, nee.
Nee, schönen Dank auch.
Ja, das hat natürlich einen ganz realen Hintergrund. Dadurch, dass ich ja, was ich davor war, ich 4-mal Geschäftsführer oder irgendwas.
Ja.
Und immer in Situationen, das haftet mir irgendwie an, die schwierig waren,
sagen wir mal so. Immer die Kuh wieder vom Eis
bekommen. Wo du immer die Kastanien aus dem Feuer holen musstest, ja. Wo du immer einen Kopf hinhalten musstest, die Kuh vom Eis holen musstest, wo du selber manchmal verdammt harte Risiken eingegangen bist, was auch hätte, ist auch einmal schief gegangen. Und wo du nie sagen kannst am Ende des Tages, pff, mir doch egal, jetzt ist 18 Uhr, ich habe Feierabend, morgen früh sprechen wir uns wieder. Oder am Wochenende. Das kannst du ja nicht machen.
Nee, steckst ja auch dein Herzblut da rein.
Sonst steckst dein Herzblut da rein. Und
die Verantwortung ja nicht übernehmen.
Wie ist immer der Geschäftsführer der Blöde.
Ja.
Das ist der Letzte, der sagen kann, mir doch egal.
Ja.
Und so, und dann hast du immer die finanziellen Probleme mit so einem Unternehmen. Du musst halt immer sehen, 4 Wochen sind immer viel zu schnell rum, du musst die Löhne bezahlen, du musst die Sozialabgaben, du musst die Lohnsteuern bezahlen und Lieferanten bezahlen. Und da habe ich immer gesagt, ich habe da keine Lust mehr zu. Ich will das nicht mehr.
Was haben dann die beiden Frauen getan?
Und dann war ich so froh, dass ich, dann bin ich an die Beratung gegangen.
Ja.
und mich entspannt zurücklehnen konnte und sagen konnte, boah, klasse, du musst dich um nichts mehr kümmern.
Ja.
Ich weiß nicht, das, was du nicht mehr willst. Also, du machst nur noch ganz tolle Projekte und wenn sie dir nicht gefallen, gehst halt woanders.
Ja.
Das war entspannt. Das war zwar Projektgeschäft, das ist 12, 14 Stunden Arbeit am Tag.
Ja, genau.
Das war mir egal.
Okay. Hauptsache die Verantwortung mal nicht so sehr.
Und ich hatte schon natürlich für das Projekt Verantwortung.
Ja, klar.
Aber ich hatte immer so tolle Projekte, wo ich dann an der Ostsee mir eine Wohnung suchen konnte.
Ja,
tatsächlich so gewesen.
Ja, das ist nett.
Ja, und ja. Lübeck, ein Projekt, das lief 3 Jahre und hatte mir dann eine Ferienwohnung gesucht,
ja.
Direkt am Strand.
Ja, schön.
In der Lübecker Bucht. Und dann bin ich abends, jeden Abend, egal was für Wetter war, 1, 2 Stunden am Wasser.
Schön spazieren gegangen.
Spazieren gegangen, Seele hab baumeln lassen. Im Winter triffst du keinen Menschen da am Wasser. Ja. Bist du ganz für dich alleine.
Ja, das glaube ich, ja.
Das ist unglaublich. So, aber dann, wie gesagt, dann
Und dann warst du so erholt, hier, dass du den beiden dann doch noch irgendwie ein Ohr geschenkt hast.
Und die haben mir dann ein Ohr abgekaut.
Okay.
Und da habe ich gedacht, naja, angestellter Geschäftsführer ist ja nicht so schlimm. Ich war auch teilweise auch Gesellschafter-Geschäftsführer, das ist richtig schlimm.
Ja.
Und habe dann gesagt, kannst du es ja mal ausprobieren.
Ja. Na, das aus dem Ausprobieren sind da jetzt schon 5 Jahre geworden.
Das
dann.
Ist jetzt das 5. Jahr.
Genau. Ja. Und du hast ja dann auch wieder quasi die Zahlen irgendwie ordentlich nach oben katapultiert.
Naja, dann kam ja eins zum anderen. Das ist ja dann halt immer, wie es so ist. Du guckst dir die Zahlen an, stellst fest, das stimmt alles hier nicht. Und dann stellst du ja irgendwann fest, irgendwie Umsatz und Kosten, das passt jetzt gerade nicht richtig zusammen.
Ja. Was hast du gemacht? Was war dein,
Und dann machst du das, was du immer machst.
Was war dein Rezept an der Stelle?
Ja, das ist ein ganz einfaches Rezept. Du musst immer einfach überlegen, wo kann ich am schnellsten wirksam werden? Also ich habe ja nur 2 Chancen. Die eine Chance ist, ich erhöhe den Umsatz,
dass
es wieder zu den Kosten passt. Oder ich versuche, Kosten zu reduzieren, dass die wieder zum Umsatz passen.
Passen oder
Personal. Und meistens ist es immer schwieriger, den Umsatz kurzfristig zu erhöhen.
Klar.
Weil wenn die Karre erstmal so weit in den Dreck gefahren, hätte ich jetzt mal gesagt, ist, ne, kann man ja so sagen.
Ja, klar.
Dann ist es schwer, sie da wieder kurzfristig rauszukriegen.
Ja.
Also versuchst du dich erstmal auf der sicheren Seite zu bewegen, weil du da eben weißt, da kann ich, also es muss natürlich Potenzial da sein.
Hm.
Und meistens ist Potenzial da. Und da weißt du eben, das ist eine sichere Bank.
Okay.
Das kann ich machen.
Hm.
Und du kannst es besonders gut machen, wenn du erstmal die Personalkosten nicht anfassen musst.
Hm.
Weil das ist wieder eine eklige Geschichte.
Das stimmt, ja.
Weil das ist mit Entlassung verbunden, das ist mit Abfindung verbunden. Du kommst nie ohne Arbeitsgerichtsprozess da raus, das geht gar nicht.
So viel kannst du dich gar nicht an der Ostsee ausruhen.
Nee, und, ja, oder du musst halt so viel Geld haben, dass du denen sagst, hier, Abfindung. Du kriegst 3 Jahresgehälter, dann gehen die auch so.
Mhm.
Aber in so einer Situation hast du das
nicht. Hast du natürlich nicht, ne? Nee, klar.
Also musst du versuchen, das so irgendwie hinzukriegen. Und das möchte man eigentlich nicht.
Nee.
Also habe ich erstmal in den Sachkostenbereichen aufgeräumt und mir bessere Lieferanten gesucht, bessere Dienstleister gesucht. Dienstleister, die wir nicht brauchen, rausgeschmissen. Da haben sich ja auch die Dienstleister die Klinke in die Hand gegeben.
Mhm.
Und alles die Falschen.
Mhm.
Na, die habe ich erstmal alle nach Hause geschickt.
Mhm.
Ja, und so haben wir dann ordentlich Kosten einsparen können.
Okay. Das ist, und ihr hattet auch noch Offline-Shops, oder?
Ja, das war dann die nächste Geschichte. Wir hatten Ladengeschäfte in Berlin und München.
Genau, so nannte man das mal, Ladengeschäfte, nicht Offline-Shops.
Ja gut, heute nennen wir die natürlich schon Online-Kunden und Offline-Kunden. Aber nee, das waren Ladengeschäfte, richtige Ladengeschäfte.
Ja.
Und
da hängt ja auch viel Material dran, was man dann, also Tiefkühl.
Das ist cool.
Ladenfläche mieten.
Ich würde nie auf die Idee. Also ich bin ja auch kein Einzelhändler.
Mhm.
Ich habe das ja auch nie gelernt.
Genau. Mhm. Ja.
Und ich würde nie, also ich habe eine hohe Achtung heute vor Inhabern, die ein Ladengeschäft betreiben, weil ich jetzt endlich weiß, wie schwierig das ist und wie teuer das ist.
Ja.
Du hast Ladenmiete, bei uns hatten wir noch die ganze Infrastruktur, Kühltechnik.
Ja, eben.
Wir brauchten Kühlmaschinen, wir brauchten Tiefkühlraum, wir brauchten Tiefkühltruhen, Tiefkühlschränke.
Und das alles auf zum Ladenpreis, ne? Also zum Ladenmietpreis, klar, gibt es noch
genau,
hinten
dann die, hast du
die Verkaufsfläche ist natürlich teurer als hinten die
dann hast du die Energiekosten und du hast riesige Personalkosten. Ja. Weil du kommst mit einem Mitarbeiter nicht aus.
Ja.
Zumal,
klar.
Wenn du, na gut, du wirst von 10 bis 18 Uhr, aber trotzdem, du schaffst es mit einem nicht.
Nee. Und die sind dann aber ja auch noch reduziert worden an der Stelle dann mit den Ladengeschäften. Ne?
Die haben wir dann zugemacht.
Ja,
okay, irgendwann habe ich halt festgestellt, dass wir nur Geld mitbringen.
Ja.
Und dann nichts mehr verdienen. Und dann habe ich schweren Herzens und gegen den Willen der Gesellschafterin gesagt, wir machen das zu. Das hat mich ein Jahr gekostet.
Wow, das ist auch recht lang.
Naja.
Naja, bis du das durchgesetzt hast, das dauert so seine Zeit, klar.
Wir mussten die Arbeitsverträge kündigen. Ich bin persönlich nach Berlin und München gefahren, habe denen die frohe Botschaft überbracht.
Also doch nochmal Kopf hinhalten.
Ja, erzähl mal Mitarbeiterin, die Mitte 50 sind, die über 20 Jahre da beschäftigt waren.
Ja, Wahnsinn.
Dass in 9 Monaten ihr Anstellungsverhältnis endet.
Ja.
Das ist schon richtig bitter.
Ja.
So, dann mussten wir Mietverträge kurzzeitig vorzeitig auflösen. Da mussten wir auch erstmal rauskommen. Da gibt es Leasingverträge. Es gibt ja Verträge ohne Ende, wenn du sowas betreibst.
Ja, das ist ein Jahr eigentlich schon ziemlich schnell dafür, dass du dann die alle aufgelöst hast. Ach nee, ein Jahr, um es umzusetzen, bevor du dann aufgelöst hast, okay. Mhm.
Nee, das war alles in einem Jahr.
Alles in einem Jahr, oh wow, okay. Das war ja, die Machete war lang. Ja.
Genau.
Okay, und wenn du das jetzt, also jetzt bist du ja gerade wieder an, ich sag mal, wenn man das geschafft hat und dann seine Zahlen irgendwie wieder im schwarzen Bereich hat, dann kommt man ja wieder irgendwie in die nächste Hürde. Das passiert ja nicht nur größeren oder mittelständischen Unternehmen und kleineren Unternehmen, es passiert ja auch sogar Kleinstunternehmen. Es passiert ja eigentlich allen Unternehmern. So, dass man also nicht nur auf die Zahlen ständig im Fokus haben muss, dass das die absolut größte oder höchste Prämisse natürlich ist, aber auch ständig darauf reagieren zu müssen. Und um eben nicht ständig immer reagieren zu müssen, muss man ja auch irgendwann mal wieder agieren in eine neue Richtung rein. Was ein neues Wagen und neuen Mut aufbringen. Und was würdest du sagen, irgendwie, was für ein Ziel hast du dir dafür gesetzt?
Na, jetzt kommt ja halt die nächste Phase.
Ja.
Ja, ich sag immer, jetzt haben wir wieder ein stabiles Fundament, auf das wir aufbauen können. So, und das bedeutet, jetzt müssen wir das Geschäft ausbauen.
Ja.
Also wir haben es jetzt soweit auch konsolidiert, dass wir keine sinkenden Umsätze mehr haben, sondern wir haben jetzt dieses erste Jahr stabil einen Umsatz, der nicht mehr nach unten geht, sondern der leicht nach oben geht, verbunden mit wesentlich besseren Erträgen, die wir vorher gar nicht hatten. Jetzt haben wir auch Erträge. Und darauf müssen wir jetzt aufbauen.
Ja.
Und das bedeutet halt, dass wir, da arbeiten wir intensiv dran, dieses ganze Online-Geschäft und Online-Marketing, das müssen wir jetzt professionell betreiben. Das hat ja früher nicht stattgefunden.
Ja.
Jeweils nicht so, wie wir das jetzt machen. Und auch das ist eben halt leider so, das funktioniert nicht von heute auf morgen.
Nee, klar.
Und wir sind halt nicht so aufgestellt, dass wir jetzt Gesellschafter haben, die sagen, ich gebe dir mal 1 Million. Das gibt es ja.
Ja, klar gibt es das. Ja, klar.
Es gibt einen Mitbewerber, HelloFresh, die kriegen ungelogen jedes Jahr 400 Millionen.
Oh mein Gott.
Und die geben sie aus.
Ja,
und die machen keinen Gewinn. Ja. Trotzdem kriegen sie jedes Jahr wieder 400 Millionen. Das geht, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren jetzt schon so.
Ja, Wahnsinn.
Weil die Gesellschafter sagen, der Markt, der ist so riesig, der ist da so gut. Mhm. Das knallt, geht irgendwann durch die Decke. Und mhm. Die Situation haben wir nicht.
Nee. Aber tatsächlich, also der Markt ist ja eigentlich riesig, klar, aber der ist auch verdammt eng, der ist auch insgesamt der Lebensmittelmarkt ist ja übersättigt. Aber dieser Markt speziell, der, glaube ich, ist wirklich sehr zukunftsträchtig, weil die Zeiten immer enger werden von den Leuten, dass die Bequemlichkeit immer größer wird und das gesamte Verhalten, das Weltbild sich insgesamt so stark ändert. Und bei der sogenannten Generation Z, die kommen ja mit schon ganz anderen Anforderungen, ihr Leben abzuwickeln und das, was sie für Ansprüche stellen, wie ihr Leben aussehen soll, wie die Familie, wie der Beruf alles abgewickelt werden soll, als wir das beispielsweise sind. So. Und sich darauf vorzubereiten, macht ja wirklich richtig Sinn, da in der Markenbildung und im Marketing darauf verstärkt einzugehen. Und das ist natürlich auch das, was jetzt in aller Munde ist, natürlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Nein, also wir haben ja nicht das Problem des Einzelhandels schlechthin, der ja ein massives Preisproblem hat. Unsere Produkte kannst du mit Aldi, mit Edeka, mit keinem kannst du sie eigentlich vergleichen, auch vom Preis her nicht. Ne? Wenn Aldi ein Mittagessen für 1,95 € verkauft, dann verkaufen wir das für 5,70 €. Mhm. Das stört aber keinen, weil uns niemand damit vergleicht.
Sowieso
und,
nicht.
Wir auch Gott sei Dank nicht die Position haben, dass wir über Preisportale verglichen werden können. Weil sowas wie uns gibt es Gott sei Dank nur einmal. Ja. Na, also du kannst jetzt nicht sagen, die Eco-Abnehmplan 6 Tage, Reiselust, der kostet bei dem so viel, bei die Eco so und beim noch anderen noch viel weniger. Das gibt's nicht.
Abgesehen davon, wenn du bei Aldi einkaufst für 1,90 Euro, dann hast du weder die Kosten dahin, also die Zeit, die du investieren musst, dahin, den Einkauf gemacht zu haben, vorher erstmal überhaupt sich die Gedanken zu machen, was muss man alles einkaufen? Das stresst mich jeden Freitag, diese blöde Liste zusammenzustellen fürs Wochenende. Da bin ich immer schon im Vorfeld genervt. So, aber davon mal ganz abgesehen, die Kosten, die dann noch wirklich reell zu Hause entstehen beim Kochen, Strom, Kühlschrank und so weiter. Wenn du das alles auch nochmal hochrechnest und mal ganz abgesehen davon von meinen Kosten, die ich da stehe zum Schnibbeln, Kochen und fertig machen, das bezahlt mir ja keiner. Ja, so. Also insofern irgendwie ist das ein Spottpreis, wenn man das so will, das, was ihr anbietet, wenn man es wirklich reell hochrechnen würde, wirklich in faktischen Zahlen, ist das also ein super Top-Angebot. Ja, da so sehe ich das mal. Nicht nur, dass man das schnell und leicht zubereiten kann, sondern dass es ja auch noch angenehm ist, dass du dir diese Gedanken nicht machen musst und eben auch die Kosten. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Seien wir doch mal ehrlich, also wenn ich bei Aldi einkaufen gehe und für 1,90 Euro was kaufe, dann habe ich nicht jeder fährt mit dem Fahrrad, viele fahren mit dem Auto.
Ja, gerade zu Aldi.
Ne? So, genau, damit das alles schön in den Kofferraum passt. Mhm. So. Die Benzinkosten sind da auch noch nicht mit eingerechnet. Ne? Also so, ich glaube nicht, dass ich da übertreibe, wenn ich das sage, aber da muss man nicht über den Preis diskutieren, ganz
aber
sicher
so
nicht.
Ehrlich macht sich natürlich keiner.
Nö, aber weil du den Vergleich gerade angestrebt hast, irgendwie dachte ich, okay, also der Vergleich, der hinkt natürlich auch wirklich an allen Ecken und Kanten.
Kunden, die zu uns kommen, haben ja auch andere Motivationen. Genau. Die einen sind ja erstmal die, das sind immer noch unsere Hauptkunden, die abnehmen wollen oder müssen. Und die wirklich händeringend was suchen, was funktioniert. Und wo sie sich nicht mit quälen müssen, wo sie nicht verzichten müssen.
Und was schmeckt.
Was auch noch gut schmeckt.
Ich habe die Spaghetti Bolognese bei dir probiert, war super lecker. Ja. Also, ja, die war wirklich sehr lecker. Und eigentlich würde ich darauf schwören, dass nur meine die beste ist.
Ja, das sagen halt ganz, ganz viele. Viele sagen, meine Mutter hat zu Hause am besten gekocht. Ja. Und wenn die dann mal bei uns gewesen sind, dann sagen sie, das schmeckt ja fast genauso.
Ja, und, war wirklich lecker, muss ich sagen.
Und das ist ja auch die Bewertung, die wir vom Kunden kriegen. Wir kriegen ja durchgängig 4,8 von 5 Sternen. Mhm. Und alle sagen sie, es schmeckt gut, es ist einfach, es hilft uns, wir haben abgenommen. Neulich in der Facebook-Gruppe hat eine gepostet, sie ist von Größe 46 auf Größe 38 wieder zurück.
Wow, okay, cool.
Hat ein Bild von ihrer Jeans mit angehängt, wo sie die alte Jeans in 46 und da drauf hat sie die in 38 gelegt. Da fehlt so ein Stück.
So bei ihm locker 10 Zentimeter.
Ja, ja, genau. Ne? Oder,
ja. Das ist toll, wenn man das dann, ja gut, das liegt ja jetzt bei euch auch daran, dass ihr eben nicht so dieses Hardcore-Abnehmprogramm habt, sondern dass die Mahlzeiten sind wie Hausmannskost oder wie italienische Woche oder so. Und dann hat man ja noch die Zwischenmahlzeiten dabei und noch einen Nachtisch und noch einen Shake und so. Man hat ja nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie verzichten muss. Das finde ich immer so schwierig. Wenn ich daran denke, okay, jetzt muss ich doch mal wieder so eine Entschlackungskur machen, dann muss ich mir das wirklich mich dazu zwingen und sagen, okay, ja, ab jetzt geht das für die nächsten 3 Wochen. Und dann also das ist ja eine Willensbekundung dann, die viel höher ist, als wenn ich jetzt bei euch einfach die Essensgerichte bestelle, wo ich eigentlich nichts verändere. Ich kann frühstücken nach dem Mittagessen, vormittags, nachmittags die Zwischengeschichten machen. Also keine großartige Veränderung, außer dass ich natürlich vielleicht abends kein Glas Wein trinke, aber das dürfte ich ja bei meiner anderen Diät auch nicht machen. So.
Oh. Ja, also einige sind ja so verzweifelt, die machen ja alles. Die kaufen sich ja auch eine Dose Pulver.
Genau, ja. Ja,
als Mahlzeitenersatz. Ja. Und sie wissen, es schmeckt überhaupt gar nicht. Es ist, ganz,
ich auch schon ausprobiert.
Es ist ganz ekelhaft. Mhm. Aber Medizin schmeckt halt nicht. Und dann nimmt man das in Kauf. Das kannst du eine Zeit lang machen, aber irgendwann geht das nicht mehr.
Nee, das hält man nicht lange durch. So 3 Wochen oder so. Und dann ist aber auch wirklich Schluss. Und dann fängt der Bedarf ja erst richtig an. Dann kriegt man so Appetit auf irgendwie Geschmacksveränderungen und auf Früchte und was weiß ich was. Also weil der Körper, der braucht das auch. Also ich jedenfalls brauche das definitiv. Und naja. Sag mal, aber wenn jetzt, sagen wir mal, als Unternehmer, wenn mal so richtig was schief läuft, und das ist dir ja auch schon passiert, hast du gesagt, was sagst du, was wäre so dein Rezept, abgesehen von dem, was du jetzt schon an Tipp mitgegeben hast, also auf die Kosten zu gucken und wie man da also ganz klar nach BWL-Manier sozusagen mit der Machete durchgeht. Was wäre so dein Rezept, wenn insgesamt als Unternehmer was schief geht?
Du darfst nicht aufgeben. Also du musst erkennen, das ist mal klar, irgendwann ist ein Punkt erreicht, da geht es nicht weiter. Jedenfalls nicht mit dem, was du jetzt gerade machst. So, und dann ist aber das ganz Entscheidende, und wer das einmal wirklich mitgemacht hat, und ich habe auch ein Unternehmen in die Insolvenz führen müssen, da habe ich auch selber noch für gehaftet.
Oh mein Gott, ja.
Da musst du dir erstmal klar machen, dass die Welt jetzt nicht zu Ende ist. Das sagt sich jetzt ganz einfach, aber es ist tatsächlich so.
Da muss man ganz schön stark
sein. Ja, genau. Du musst dir klar machen, das ist ja aber bei uns in der deutschen Gesellschaft so schwierig, dass das jetzt kein Makel ist, dass du jetzt der große Versager bist, und nur deswegen, dass in die Hose gegangen ist.
Ja.
Du musst dir schon überlegen, warum ist es passiert? Du musst überlegen, was habe ich falsch gemacht?
Klar.
Und du musst überlegen, was mache ich nächstes Mal besser? Und
holst du dir Hilfe dann dazu oder bist du da komplett alleine durchgegangen?
Da bin ich ziemlich alleine durchgegangen. Aber das musst du dir erstmal klar machen. Und vor allen Dingen, du darfst jetzt keine Komplexe kriegen und an dir selber anfangen zu zweifeln und zu sagen, ich bin der größte Versager, und dann kommst du da nie wieder raus.
Ja.
Sondern du musst dann einfach nach vorne gucken. Du musst dann die Kraft haben zu sagen, okay, das ist jetzt echt schief gegangen und das muss ich jetzt beenden. Das muss ich notfalls auch bis zum Insolvenzrichter tragen, ja, um da einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Und als ich das damals gemacht habe, also ich habe, glaube ich, 3 Nächte nicht geschlafen, weil ich wusste, du musst jetzt, du bist ja gesetzlich gezwungen, ja, man musst du das ja dann klar machen. Ja. Aber als ich das dann gemacht habe, da war für mich erstmal Ruhe. Ja. Ich sag, so, jetzt kann dir nichts mehr passieren, kann kein Gläubiger mehr, keiner kann dir irgendwas, weil du stehst dann wirklich unter einem Schutzschirm des Insolvenzgerichtes und des Insolvenzverwalters und da kann keiner erstmal rankommen. Mhm. So, und das musst du dann halt durchstehen. Du musst natürlich aufpassen, dass du dir nicht irgendwas zu Schulden kommen lässt, dass die persönlich an dich rankommen. Aber wenn das alles nicht ist, dann ist eben einfach nur das Kapitel ist beendet. Ja. Und dann musst du nach vorne gucken und musst überlegen, was mache ich jetzt? Ja. Und das habe ich gemacht.
Verdammt mutig.
Und ja, mein Motto ist heute wirklich, wenn eine Tür irgendwo zugeht, gehen mindestens 2 neue auf. Ja. Und das ist immer, es ist egal, was ich gemacht habe, es ist immer so gewesen.
Ja. Das ist echt total spannend. Also mir geht es auch so, ich habe Gott sei Dank bisher, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, noch keine Insolvenz gehabt. Natürlich habe ich auch schon, wenn ich als Fotografin denke, irgendwie habe ich unglaublich viele Höhen gehabt, aber natürlich auch unglaublich viele Tiefen. Also gerade die Weltwirtschaftskrise 2009, die werde ich mein Leben nicht vergessen. Und auch 2004 war auch nicht so ein Zuckerschlecken. Mhm. Ich glaube, dass andere, die davor Aktien angelegt haben, die können davon auch ein Lied singen, die Jahre davor, was da passiert ist. Also eben, wer da glaubt irgendwie, dass man keine Tiefen durchlebt, der ist verrückt, ja. Also so klar, und dann den Kopf immer wieder über Wasser zu halten, immer wieder weiterzumachen und zu gucken, wie schafft man das weiter, was kann man verändern, welche Nischen gibt es noch? Genau. Und weil der Fokus, glaube ich, so sehr dann darauf geht, eine Lösung zu finden, öffnen sich irgendwie irgendwo 2 Türen. Hoffentlich immer.
Ja. Naja, du musst natürlich auch das hat mich, glaube ich, immer gerettet. Du musst halt den Mut haben, immer wieder viele Dinge anzufangen, die du noch nie gemacht hast.
Ja.
Musst du einfach sagen, ja, ich kann das und ich schaffe das. Und das hat mir wirklich immer geholfen. Weil einfach dann Leute auf mich zugekommen sind und gesagt, du hast das sowas schon mal gemacht oder du weißt doch, wie das geht. Und dann hast du viele Chancen. Ne? Ja. Ich kenne andere, das könnte ich nie. Freunde von mir, die haben 40 Jahre in der gleichen Firma gearbeitet.
Ja, das hätte ich auch nie gekonnt. Nee.
Ja, also das längste war, glaube ich, mal 9 Jahre, wo ich bei einer Firma war.
Und
dann habe ich gesagt, du musst jetzt gehen. Das geht jetzt nicht mehr so weiter. Nee, weil du dann irgendwie in so ein Gleis kommst, das war bei mir jedenfalls immer so, ich sagte, das ist nur noch Routine. Du machst jeden Tag das Gleiche. Dir fallen auch keine neuen Dinge mehr ein. Sondern du machst immer auf der alten Schiene weiter. Und das muss ja irgendwann mal gegen die Wand laufen oder das muss irgendjemand ja mal auffallen, dass du irgendwie so in so einem Tunnel arbeitest und von dir nichts mehr kommt.
Glaubst du, dass es so einen Rhythmus gibt, wo man sagen könnte, irgendwie, ja gut, also alle 5 Jahre ungefähr, sagen wir mal, hat ein Mensch all seinen Input sozusagen verbraucht, dass es jedem Unternehmer mehr oder minder so geht? Oder Manager auch?
Also jungen Kollegen habe ich das früher gesagt. Ne? Jetzt deswegen habe ich auch mit Frau Rüge kein Problem. Weil ich immer sage, nach 5 Jahren müsst ihr euch überlegen, was wollt ihr machen? Seid ihr hier noch richtig? Wo wollt ihr überhaupt hin? Wie wollt ihr da hinkommen? Und dann müsst ihr einfach mal wechseln.
Klar.
Aber das kann nicht jeder, das macht auch nicht jeder. Und die werden dann vielleicht von ihrer Firma hochgespült noch ein bisschen. Aber ich finde, in der heutigen Zeit kannst du ja nirgends mehr sicher sein. Du kannst zur IBM gehen, also mit der habe ich ja früher auch viel zusammengearbeitet. Da habe ich ja gesehen, was da abgeht. Gut, die sind immer irgendwie finanziell abgesichert gewesen, aber die konnten nie sagen, ja, ich bin ja bei der großen IBM, da bleibe ich bis zum Rentenalter. Das ist doch heute nicht mehr.
Nee, das stimmt.
So, und wenn du dann
Das haben wir erstmal bei den ganzen Banken schon gesehen. Damit ging das ja schon los. Genau. Und seitdem der Stein ins Rollen gekommen ist.
Heute ist nichts mehr sicher, gar nichts mehr. Egal, wo du, ob du denn, früher habe ich oft gefragt, ich habe ja immer in mittelständischen Unternehmen gearbeitet, warum bist du nicht zu großen Firmen gegangen? Damals stand auch Renk Xerox bei mir mal vor der Tür und auch IBM stand mal vor der Tür. Also ich habe mich da einfach beworben und die haben mal jeden genommen, nur weil sie Leute kriegten. Und da habe ich damals immer gedacht, nee, das ist irgendwie nichts für dich. Und habe ich manchmal aber dann auch gefragt, hättest du es doch gemacht, da warst du, wärst du doch sicher vielleicht. Aber da bist du eben nicht sicher.
Nee, du bist auch nicht sicher. Auf der Management-Ebene bist du sowieso überhaupt nirgendwo sicher in den großen Konzernen. Da hast du ja nur 2 Jahre Haltbarkeitszeit.
Das sind alles Schleudersässe. Ja. So, und wenn du dann aber 20, 25, 30 Jahre in einer Firma warst und dann tritt dieses Ereignis ein.
Das ist schlecht.
Dann kriegst du zwar wahrscheinlich, wenn es eine große Firma ist, noch 4, 5 Jahresgehälter oder sowas als Abfindung. Aber das Geld ist ja irgendwann aufgebraucht. Ja. Und du möchtest ja weiterleben und du möchtest ja auch so weiterleben, wie du vorher gelebt hast.
Ja, klar.
Und die Leute, die fallen in so ein Loch.
Ja.
Und die können sich gar nicht vorstellen, was anderes wirklich machen zu müssen.
Kenne ich von Agenturebene auch. Das war ja 2004, glaube ich, als gab es da Quelle noch. Genau, da habe ich für Quelle gearbeitet und mit der großen Agentur Rap Germany zusammen. Mhm. Rap Collins erstmals, dann später Rap Germany. Mhm. Und denen ging es ja dann genauso. Quelle brach weg und dann mussten sie natürlich genau das Zahlenspiel betreiben und da rollten dann natürlich die ganzen Kreativköpfe und nicht die Vertriebsköpfe, ist ja klar. Die mussten ja erstmal wieder für Neuzugang sorgen, bis Quelle dann komplett weg war. Mhm. Aber als das, als erstmal der Quelle-Kunde als solches wegbrach für die Werbeagentur, das war eine harte Zeit und so viele kreativen Köpfe sind da auf die Straße gerollt und haben sich dann als Freelancer selbstständig gemacht und die waren dann 20 Jahre lang da in dem Laden. Und natürlich waren die dann mit Anfang 50 die niemals selbstständig waren, die haben ja niemals die Selbstständigkeit von sich aus gewählt. Das ist ja ein ganz anderer Angang. Mhm. Gezwungen, in die Selbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise in den freiberuflichen Status, ist eine andere Hausnummer, als wenn du vom Typus her das schon immer wolltest. Bei mir wäre das nie was anderes gewesen. Ich habe schon zur Ausbildungszeit in mein Bewerbungsschreiben geschrieben, als Nachsatz, und im Übrigen möchte ich mich nach der Ausbildung selbstständig machen. Ja, das war für mich mein wichtigstes, meine höchste Prämisse damals. Ich möchte noch mal ganz gerne zum Thema Frauen kommen bei dir. Jetzt bist du ganz gefährlich.
Ja, genau.
Dünnes Eis. jetzt hast du ja mal gesagt, also diese 2 Frauen, die das damals, die ECO gegründet haben, hatten es mal sehr schwer. Hast du gesagt, also wenn man das vergleicht, also zur heutigen Zeit, hatten die es damals als junge Mütter sich kennengelernt in der Sandkiste, glaube ich, hast du mal erzählt, extrem schwer, das überhaupt aufzuziehen. So, das ist ja jetzt auch schon 35 Jahre her. Ja. So. Jetzt haben wir 2019 und wenn du das jetzt in die heutige Zeit transportieren würdest, wie würdest du das beurteilen? Würdest du glauben, dass das, du hast immer gesagt, also heute sei das nicht mehr so, habe ich mal in einem Interview gelesen, heute sei das nicht mehr so. Was meinst du damit? Ist das wirklich so? Glaubst du, dass es heute entspannter ist oder was war damals noch schwieriger, als es heute ist?
Also ich denke und ich hoffe, dass es heute einfacher ist. Das liegt aber auch einfach an meiner Denke, weil die Dinge, die damals waren, die wusste ich teilweise gar nicht, weil ich mir das in meinem Kopf überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man Frauen irgendwie anders behandelt als Männer. Und als ich geheiratet habe, hätte ja meine Frau mich noch fragen müssen, ob sie zur Arbeit gehen darf. Sie hätte mich fragen müssen, ob sie einen Führerschein machen darf.
Ja.
Ich glaube, eigenes Konto konnten die irgendwann.
Ich glaube, 77 hat sich das geändert, ne?
Ja, genau. Aber das waren mir alles Dinge, die wusste ich überhaupt nicht. Weil ich nie auf die Idee kommen würde, so ein Schwachsinn, dass es sowas geben könnte.
Ja, ja.
So, insofern Das hat sich sicherlich viel geändert. Also die Frauenbefreiung-Bewegung mit Alice Schwarzer, ich denke, die hat ganz, ganz viel.
Die hat man sich heute sehr viel
Damals habe ich über die Dame gelacht, weil, wie gesagt, mir diese Zusammenhänge überhaupt nicht klar waren. Ja. Weil ich selbst als Mann konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Ja. Weil ich hatte diese Vorstellungswelt nicht. Für mich war eine Frau wie, also vom nicht wie ein, von der Denke her wie ein Mann.
Ja. Ja.
Also, dass die natürlich schon psychisch und körperlich anders sind. Was wollen wir Männer ja auch.
Ja.
Aber so vom Denken, vom Handeln her war das für mich nie ein Problem. Und ich hatte auch schon, wann war das denn? Anfang der 80er hatte ich eine Chefin und konnte ich bestens mit leben.
Ja.
Die auch.
Und glaubst du, dass es heute irgendwie dann jetzt leichter geworden ist für die Frauen, Firma zu gründen?
Ja. Ich denke schon. Ja. Also ich meine, wie viele Start-ups gibt es heute, die von Frauen gemacht werden? Also da bin ich optimistisch und sage, ja.
Ist leichter geworden.
Ja, ja. Mit Sicherheit.
Ja.
Ich meine, das damals, da sind die beiden zur Haspa gegangen und wollten Gründungsdarlehen haben.
Ja.
Und dann hat der Filialleiter zu denen gesagt, wieso Frauen? Die gehören in die Küche an Herd und dann nicht in die Firma.
Ist das dein Ernst?
Das hat man mir so berichtet. Ich weiß es nicht.
Naja, also vielleicht sagt man das heute nicht mehr, aber ich glaube, oftmals gedacht wird das noch.
Das kann natürlich sein, aber ich denke bei Leuten meiner Generation, ja, aber bei jungen Menschen, die jetzt 30 sind oder Mitte 20, kann das doch nicht sein.
Nee, wahrscheinlich denken sie so nicht. Also ich glaube, dass überhaupt die Männer sich, also vor allem die jüngeren Männer, sich noch mal stärker gewandelt haben und da auch deutlich andere Verantwortung mitnehmen, wenn sie junger Vater werden. Nichtsdestotrotz, ein Unternehmen zu gründen als Frau, wenn du ein Kind hast oder Kinder hast, sehe ich ehrlich gesagt aufgrund des Gesamtgefüges noch eklatante Schwierigkeiten, weil irgendwo muss ja auch dann das Kind hin und irgendwo müssen ja die Gelder auch verdient werden und die Menschen, die in einer Stadt wohnen, so wie wir hier in Hamburg, die haben es ja doch, denke ich, noch mal eine Ecke schwerer, was das angeht, in so einem Familienleben so eine Konstellation aufrechtzuerhalten. Da brauchst du ja wenigstens hier immer zwei Hauptverdiener. Du kannst ja gar nicht in einer Stadt leben wie Hamburg oder München oder Frankfurt oder so, wo so hohe Lebenserhaltungskosten sind, dass du mit einem Alleinverdiener eine gesamte Familie ernähren kannst. Das funktioniert gar nicht.
Da sprichst du natürlich ein wirklich schwieriges Thema an, wo ich auch mit mir selber im Zweifel bin. Ich meine, bei uns damals war das ganz einfach. Meine Frau hat noch 10 Jahre gearbeitet, weil wir sehr jung geheiratet haben und das auch wollten und da auch glücklich und happy waren und diese Zeit auch ohne Kinder genossen haben, ohne Ende. Und das war zum Schluss so, was ich gesagt habe, du, eigentlich will ich gar nicht mehr, wie Frauen das dann so machen. Und dann war das auch alles super und gut. Und wir konnten uns das damals eben echt leisten, dass meine Frau dann fast 10 Jahre nicht gearbeitet hat.
Ja.
Das war echt super.
Ja.
Das war toll für das Kind und der ist heute auch eigentlich genauso geworden, wie wir wollten.
Ja.
Und
wie er wollte.
Wie er war, ja. Er ist ein sehr selbstbewusstes Kind und liebt seine Familie und wir haben auch ganz viel Kontakt zu ihm.
Ja.
Ohne, dass wir ihn jetzt irgendwie an uns kletten oder so. Ne? Das ist einfach ein tolles Verhältnis. Und das würde ich mir eigentlich für viele Kinder heute auch wünschen, weil ich nach wie vor eigentlich denke, das Beste, was man einem kleinen Kind antun kann, wenn es die ersten Jahre mit seiner Mutter aufwachsen kann und sie wirklich Zeit hat, sich um ihn zu kümmern. Ich weiß aber auch, dass das heute gar nicht mehr geht, weil, wie du schon gesagt hast, die Lebensumstände lassen das eigentlich gar nicht zu. Und
dann gibt es noch den Punkt, dass die Frauen sich natürlich genauso selbst verwirklichen wollen wie die Männer.
Das ist dann der nächste Punkt. Ne? Die Frauen haben ja die gleiche Ausbildung wie die Jungs und die Männer nachher.
Mhm.
Und das wollen sie natürlich irgendwann dann auch mal umsetzen und nutzen können. Und da
haben wir immer noch keine Lösung.
Da weiß ich ehrlich gesagt keine vernünftige Lösung für. Ich weiß es einfach nicht.
Ja. Ich glaube, das wissen wir alle nicht. Aber wir werden fleißig weiter dran arbeiten und weiter darüber diskutieren. Und aber ich glaube schon, man muss mal gucken, dass wenn diese beiden Frauen sich heute noch einmal selbstständig gemacht hätten und die ECO noch mal gegründet hätten, heute ganz frisch und neu, womöglich hätten sie vielleicht leichter Kredit bekommen, bestimmt, ohne diese dummen Sprüche sich anhören zu müssen und solche Sachen. Aber in der Umsetzung, im alltäglichen Leben, glaube ich nicht, dass sich großartig etwas geändert hätte, dass irgendwas leichter geworden wäre. Nee. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Naja, es wird ja leichter gemacht. Es gibt ja heute, das gab es ja früher alles gar nicht, Kindergärten oder
fünf Stunden Kita-Platz,
genau. Ja, immerhin. Ne?
Ja, genau.
Das gab es ja früher alles so nicht. Und heute ist es ja auch zumindest in der Gesellschaft anerkannt, dass es so ist.
Ja, das stimmt.
Als ich noch ganz klein war, da war das ja verpönt, wenn die Mütter gearbeitet haben, weil dann war es klar, die mussten arbeiten, weil der Mann nicht genug Geld verdient hat.
Ja.
Und das war für den Mann ja das Allerschlimmste.
Ja.
Also mein Vater hätte nie zugelassen, dass meine Mutter arbeitet.
Ja, weil er sein Gesicht verloren hätte.
Genau.
Ja. Und als ich angefangen habe zu arbeiten und ich war mit meinem Sohn in den Fotostudios und überall habe ich den mit hingenommen und meine Tochter danach auch. Ganz ehrlich, also man musste immer zusehen, dass der Kunde das nicht mitbekommen hat. So war das noch.
Mhm.
Also das hat eigentlich erst, finde ich, in den letzten paar Jahren so Einzug gehalten, dass man gerne von Mann und Frau über seine Kinder spricht. Als Unternehmer, also so in Unternehmerkreisen. Dass es eigentlich zum guten Ton mit dazugehört heutzutage.
Ja.
Das hat sich, finde ich, schon gewandelt. Wo man früher gesagt hat, nee, da muss man seine Kinder schon verstecken, dass man jetzt hier Mutter ist, weil man würde der Mutter dann ja nicht zutrauen, ein Unternehmen zu führen.
Ja, genau.
Und diese Denkweise, finde ich, hat sich schon massiv geändert. Gott sei Dank.
Ich meine, bei großen Firmen geht's ja auch. Ich war letztes Jahr bei der Allianzversicherung irgendwie zum Vortrag. Und da habe ich gesehen, die haben Betriebskindergarten.
Mhm.
Na, da haben die Mütter morgens ihre Kinder unten im Bergerdgeschoss im Kindergarten abgegeben. Und ich nehme mal an, die haben einen halben Tag gearbeitet. Und dann haben sie die Nachmittags wieder mit nach Hause genommen. Das finde ich auch schon mal richtig gut.
Aber das sind alles Positionen für Halbtagsstellen oder maximal 30-Stunden-Stellen. Ein Unternehmen zu gründen, wie deine zwei Vorgängerinnen, wollte ich gerade sagen, die Inhaberin dann, bedeutet natürlich irgendwie mehr als eine 30-Stunden-Stelle.
Genau.
Ne? So, da kommen wir mal eben auf das Doppelte. Und das weiß auch jeder, dass man sonst damit nicht zurechtkommt. Da sind wir immer noch in der Lösungsfindung, würde ich mal sagen.
Naja, und da müsste so... Ich denke, bis zum Schulalter wenigstens muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, die dem Kind gerecht werden, die aber auch den Eltern gerecht wird. Und die gibt es, glaube ich, eben nicht so richtig. Und,
vielleicht wird sich das noch...
Was die Politik so fordert, dass sie sagt, die Kinder müssen alle in den Kindergarten. Weiß ich auch nicht. Also ich weiß gut, wir haben unseren auch, als der 3 Jahre alt war, weil er ja ein Einzelkind ist, hat meine Frau gesagt, der muss wenigstens 2-mal die Woche in den Kindergarten. Ja, mit der einfach mal Kontakt zu anderen Kindern kriegt. Ne?
Ja.
Weil sonst hast du ja so eine Eigenbrötler.
Ja.
Das war auch gut. Aber das war eben einfach nur, weil ich gesagt, der muss mal mit anderen Kindern zusammenkommen.
Ja. Aber diese Diskussion würde man heute gar nicht mal ansatzweise mehr führen. Beispielsweise, also das hat sich schon mal verschoben.
Also ich bin mal gespannt. Mein Sohn will ja nächstes Jahr heiraten.
Ja.
Wie die beiden das lösen, ich weiß es nicht.
Ja.
Dass die Kinder haben wollen, weiß ich. Aber die sind beide beruflich engagiert. Keine Ahnung.
Und dann wird der Opa einspringen.
Ja, die Oma, zumindest ist die Oma. Opa hört sich doch schrecklich
ja,
an.
Ne? Ja, ne? Ist das nicht schrecklich?
Nee.
Obwohl, ja, ich finde es auch irgendwie schön, muss ich sagen. Du, erzähl mal noch mal ganz kurz dein Highlight der Woche. Was war das? Oder was könnte das, was wird es noch? Wir haben ja Mitte der Woche. Was ist das Highlight deiner Woche? Hast du eins?
Hatten wir gestern gerade. Ja, weil gestern haben wir mit unserem Gesellschafter die Marketing-KPIs sind wir durchgegangen.
Ja.
Das heißt, ich hatte die Montag schon aufbereitet und habe festgestellt, dass wir wirklich seit 4 Monaten einen richtigen Aufwärtstrend haben.
Mhm.
Das heißt, alle Kennziffern, das sind ja so Dinge wie wie viel Google-Anzahl, Google-Ads werden ausgespielt, wie oft wird da drauf geklickt, wie viel können wir, also wie viele Käufe hast du aus diesen Klicks, wie viele Neukunden hast du gewonnen. Das geht alles nach oben. Mhm. Und das war für mich irgendwie ein so. Immer der andere lachen da wahrscheinlich
drüber. Glückwunsch, nee, ich lache nicht darüber, ich freue mich für dich.
Ein so, weil ich mir das auch seit Monaten nie richtig klar gemacht habe. Ich hatte die Zahlen zwar alle, aber da ich sie nur Montag dann auch mal aufbereiten musste, dass andere das auch verstehen, ist mir das erst so klar geworden, was da gerade abgeht.
Ja.
Und das war für mich ein echtes Highlight gestern.
Super. Ne? Ja. Ich freue mich riesig. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Ja, toll. Ja, also ich fand dieses Gespräch mit dir super klasse. Hab ganz lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Schon eine Stunde oder mehr. Hab ich gar nicht gemerkt.
Ja, hast du gar nicht gemerkt. Gut. Also ich wünsche dir noch ein weiteres schönes Highlight für nächste Woche auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und wir sehen und hören uns wieder. Vielen Dank.
Okay, danke.
Ciao. Ciao.
Nächsten Mal freue ich mich auf Marc Dechmann von Kessels & Smith, The Learning Company.